Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir vorbeischaut. Im Herbst, da gibt es für die Kinder vor allen Dingen ein besonderes Highlight, Drachensteigen. Aber wie bringt man am schnellsten so einen Drachen in die Luft? Ja, da gibt es einige Tipps, die wir euch heute geben, auch was den Start angeht. Und wenn die funktionieren, dann seid ihr die absoluten Helden bei den Kindern. Endlich setzen im Herbst die ersten starken Winde ein. Sie kommen gleichmäßig aus einer Richtung. An den Bäumen ist dies zu sehen. Beste Voraussetzungen zum Drachensteigen. Wir erklären noch heute, worauf ihr bei einem Einliner-Drachen achten solltet. Warum haben wir uns diese Art von Drachen entschieden? Nun, es ist die für die Kinder angebräuchlichste Drachenkategorie. Zwei- oder Dreiliner sind Lenkdrachen, Vierliner, diese können sogar rückwärts fliegen, nur etwas für Fortgeschrittene oder Experten. Ja, wichtig ist mal zum Wissen, wo ist denn Drachensteigen verboten? Also an Einflugschneisen von Flughäfen oder Flugplätzen. In der Nähe von Hochspannungsleitungen hier bitte mindestens 500 Meter Abstand halten. Bei militärischen Einrichtungen, an Badestränden, wenn dies ausdrücklich untersagt ist, in Naturschutzgebieten. Ihr könnt dadurch die dort lebenden Tiere und Vögel stören. Und wenn natürlich in bebauten Gebieten, ist es auch klar, da solltet ihr bitte nicht Drachensteigen. Am besten ist es, ihr fangt mit einem einfachen Drachen an. Diese heißen Einliner, weil sie nur eine, in Anführungszeichen, Schnur haben. Für wenig Geld gibt es diese zu kaufen. Und achtet auch darauf, wo die hergestellt sind, nämlich wenn Made in Germany draufsteht, ist es deutlich besser, als wenn sie aus Fernost kommen. Wichtig ist auch, wenn ihr einen Einliner kauft, zu schauen, für welche Windstärken diese ausgelegt sind. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Meistens lässt sich so ein Einliner mit zwei oder drei Stangen, die bereits mitgeliefert sind, zusammenbauen und in wenigen Minuten könnt ihr mit dem Spaß beginnen. Aber zuerst einmal die Windrichtung bestimmen. Ja, wie geht das? Ganz einfach, einen Finger nass machen und in die Luft halten. Die kalte Seite ist die Hauptwindrichtung. Oder ein bisschen Gras in die Luft werfen. Oder, wenn man es jetzt zufällig dabei hat, mit Seifenblasen oder... Ihr beobachtet die Wipfel der Bäume, in welche Richtung sie sich biegen. Bewährt hat sich bei Jägern auch, um die Windrichtung festzustellen, Babypuder in die Luft pusten oder eine Feder in die Luft werfen oder einen Rauchstift. Aber das ist was für Profis. So, jetzt haben wir ein völlig freies, ebenes, unbebautes Gelände. Da dürft ihr jetzt auch Drachen steigen lassen. Aber wichtig ist hier auch noch, kurz an die Sicherheit zu denken. Zieht ein Gewitter auf oder donnert es schon? Dann lassen wir es heute besser mit dem Drachen steigen. Denn ihr wisst auch selber, der geniale Erfinder und spätere US-Präsident Benjamin Franklin hat einen Drachen unfreiwillig zu einem Blitzableiter umfunktioniert. Ja, wie startet ein Drache? Dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir den in die Luft bringen. Am einfachsten ist der Handstart. Der Wind drückt gegen den Drachen, ihr lauft gegen den Wind an und gebt immer mehr Schnur dem Drachen. In einer Hand haltet ihr die Spule gut fest und gebt von da aus immer mehr Leine ab. Für den Hochstart braucht ihr eine Helferin oder einen Helfer. Er rollt etwa 20 Meter Schnur ab. Der oder die Helferin hält den Drachen mit beiden Händen fest. Ihr lauft los, bis sich die Schnur spannt. Nun steigt der Drache nach oben und der Helfer sollte bitte schön den Drachen auslassen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wichtig ist auch, dass ihr die Windstärken erkennt. Also ich glaube, bei Windstärke 0, der Rauch steigt senkrecht in die Luft, kein Zweig bewegt sich und wir brauchen auch kein Prophet sein, um zu wissen, da hebt kein Drache ab. Bei Stärke 1 auf der Beaufort-Skala, hier treibt der Rauch ein wenig ab und die Delta-Drachen, die steigen hier schon auf. Bei Stärke 2 könnt ihr auch den Delta-Drachen abheben lassen, hier rascheln bereits die Blätter. Ja, und interessant wird es bei uns bei Windstärke 3 oder 4. An den Bäumen bewegen sich die Blätter und die Zweige wackeln auch schön. Aber jetzt haben wir in der Luft den Drachen. Doch wie geht's weiter? Ob ein Passagierflugzeug oder ein einleitiger Drachen Turbulenzen in der Luft machen allen zu schaffen. Am besten ist es, ihr vermeidet solche Wirbel. An Hindernissen mit Bäumen, Gebäuden oder auf Kuppen von Hügeln kommt es zu Turbulenzen. Deshalb haltet Abstand davon. Wie mit dem Drachensteigen ist es wie mit dem Grillen. Am Ende ist der Wind oder die Glut am besten. Beim Einholen besteht die Gefahr, dass die Kinder einen veritablen Leinensalat verursachen. Das lässt sich vermeiden. Wickelt langsam die Leine um die Spule. Beginnt der Drache in der Luft zu tanzen, weil er in Turbulenzen geraten ist, stabilisiert ihn und gebt mit der Leine ein wenig nach. liegt der Drachen wieder ruhig in der Luft, holt weiter die Leine ein. Ja, und hier auch noch ein wichtiger Hinweis: In Deutschland darf die Leine maximal 100 Meter lang sein. Also bitte auch daran halten. Klar, so 200 Meter Leine, zum Beispiel im Anglergeschäft eine Schnur gekauft, hat auch ihre Reize, aber ihr könnt damit gefährlich in den Luftverkehr eingreifen und das bitte auf jeden Fall vermeiden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Drachenfliegen. Am meisten macht es sich auch noch Spaß, wenn man sich so ein Fluggefährt selbst bastelt. Bis dahin, für den Servus, euer Uli. Ja, Servus, liebe Kinderadorer. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Im Herbst, da ist alles anders. Die Tage sind kürzer, die Tage sind teilweise in den Bergen auch wärmer, die Nächte sind dafür dann ordentlich kalt. Aber es gibt dann in den Bergen spezielle Regionen, die im Herbst noch schöner sind als im Rest vom Jahr. Dazu gehört für mich das Stillachtal im Allgäu. Es befindet sich an der Grenze zu Österreich. Aber dort gibt es noch etwas sehr Besonderes. Ihr kennt sicher den höchsten Berg Deutschlands, ne? Wie heißt er? Geografie Sätzen 5, es ist die Zugspitze. Aber wer kennt die südlichste Siedlung des Landes? Es ist Einötzbach, ein geografisch einmaliger Punkt und ein lohnendes Ziel im Herbst für eine Familientour. Dort gibt es einen gemütlichen Gasthaus, Spielplatz und die Kinder können an der Stillach ein Wasserrad bauen. Für die Eltern ist es ja immer beruhigend zu wissen, wenn sie bei einer Wandertour mit den Kindern abkürzen können. Auch so jetzt bei unserer Tour zum südlichsten Siedlung Deutschlands. Wer möchte, der startet in Fastenau bei der Völlhornbahn. Andere Familien, die kürzere Touren bevorzugen, fahren mit dem Bus zur Endstation der Stillach-Talbuslinie zur Eschbachalpe und gehen dann von dort los. Und ihr könnt eben hier variieren. Wer von Fastenau ausgeht, der geht 9,4 Kilometer. Wer von Birksau ausgeht, 4,8. Und wer es lieber kürzer haben will, wie gesagt, der fährt zur Endstation der Stillachtalbuslinie zur Alpe Eschbach und hat dann etwa 3 Kilometer zu wandern. Egal von wo aus ihr die Tour aber startet, das Stillachtal ist für Autos zum Glück gesperrt. Und am Parkplatz der Talstation der Völlhornbahn ist für Autos Schluss. Die einzigen, die hinfahren dürfen, sind Gäste in den Pensionen oder kleinen Hotels bzw. Leute, die eben da wohnen. Ansonsten keine Autos. Ja, und wenn ihr losgeht bei der Talstation der Völlhornbahn, dann findet ihr schon hier die ersten Schilderbäume, die euch den Weg nach Einötzbach weisen. Auf einem asphaltierten Weg geht ihr Richtung Birksau. Links und rechts sind eingezäunte Kuhweiden. Bald gabelt sich dieser luxuriöse Wanderweg, der auch gut mit dem Kinderwagen zu machen ist. Vorbei geht es am Weiler Annatzwald und der Weg führt stetig leicht bergauf. Ihr wandert nun durch die saftigen Wiesen des Stillachtals. Als nächstes kommt ihr am Haus Annatzstein vorbei. Es liegt ungefähr auf der Hälfte zur Weg nach Birksau. Dort angekommen lohnt sich eine kleine Pause. Wenige hundert Meter hinter Birksau, der Weiler besteht aus 10 Häusern, gibt es die St. Wendelin-Kapelle, die einen kurzen Besuch lohnt. Früher verehrten die Menschen den heiligen Wendelin als Schutzpatron der Landwirte, Hirten, Knechte und Landarbeiter. Hinter Birksau erhebt sich malerisch der Alpgundkopf und der Griesgundkopf. Diese Tallage brachte 2008 den Weiler auf den ersten Platz in Deutschland. In diesem Jahr soll Birksau der dunkelste Ort der Republik gewesen sein. Während 2008 dort nur 955 Stunden die Sonne schien, kam der Siegerort Hiddensee-Dornbusch auf 2168 Stunden. Wahrscheinlich sind seitdem in Birksau die Schattenmorellen besonders beliebt. Wer mit dem Bus dorthin gefahren ist, kann hier die Wanderung beginnen oder eben bis zur Endstation der Stillachtallinie bei der Alpe Eschbach fahren. Für die Wanderer geht es weiter leicht bergauf Richtung Alpe Eschbach. Diese liegt auf 949 Metern und etwa 2,5 Kilometer vom Start bei der Völlhornbahn entfernt. Es lohnt sich, bei der Alpe Eschbach einzukehren, denn hier bekommen die Wanderer auch die in der Alpe hergestellten Käse zu kaufen. Für unterwegs sicher ganz gut. Weiter geht es den Weg hinauf zum Ziel Einötzbach. Der Weg gabelt sich, ihr haltet euch links. Weiter geht's durch den Wald und später an der Hangkante entlang geht es Meter für Meter stetig bergauf. Rechts unten im Talgrund rauscht die Stillach. Wir befinden uns am Fuß des Einötsbergs. Früher weideten hier mal jede Menge Schafe. An einer lichten Stelle bietet sich ein Ausblick auf die umliegenden Berge, wie die Mädelegabel oder die Trettachspitze. Weiter geht es durch den Wald. Der Anstieg ist jetzt deutlich moderater. Bald lichtet sich der Forst und die Wanderer kommen auf eine Bergwiese. Der Weg führt von dort direkt zum Ziel der Familientür, Einötsbach. Die südlichste Siedlung Deutschlands befindet sich in einem Naturschutzgebiet und die Kinder beginnen sofort, die Umgebung zu erkunden. Sehenswert ist die kleine Katharinenkapelle. Weil Einötsbach doch sehr abgelegen ist, versorgen sich die dortigen Bewohner mit eigenen Quellen und produzieren den Strom selbst. Das Gebäude von diesem malerischen Berggasthof ist etwa 500 Jahre alt und seit 6 Generationen in Familienbesitz. Den Kindern ist sowas natürlich egal. Sie haben den Spielplatz entdeckt und toben sich dort aus. Auf dem gleichen Weg geht es nun immer bergab zurück zum Parkplatz in Feisteneu. Wer möchte, kann unterwegs in den Bus der Stillach-Tallinie zusteigen. Für die Eltern eine beruhigende Alternative. Ja, meine Lieben, ihr seht selber, das Allgäu hat noch viele tolle Wanderungen für euch, bei denen ihr auch variieren könnt. Also geht doch mal zur südlichsten Siedlung Deutschlands nach Einötsbach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wandern. Macht es gut. Für den Servus, euer Uli. Ja, servus, liebe Kinderautora. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Jetzt haben wir ja die Schmuddelwetterzeit, den Herbst. Und wer trocken bleiben will, der braucht einen entsprechenden Regenschutz. Und da hört sich der Spaß auf. Denn im Herbst ist es naturkühler und die Regengüsse sind ergiebiger. Da ist es wichtig für die Outdoorer, egal ob groß oder klein, jung oder alt, dass sie trocken bleiben. Ja, wir zeigen euch, worauf es ankommt, wenn ihr in der nassen Jahreszeit trocken bleiben wollt. In der Natur, da kann die wetterfeste Ausrüstung den feinen Unterschied zwischen Abenteuer und Fiasko machen. Gerade im Herbst und im Winter ist es essentiell, den Körper vor Nässe zu schützen und so vor Auskühlung zu bewahren. Was die meisten von euch kennen, in Schuhen, in Jacken, in Hosen, ist Gore-Tex. Ja, wie funktioniert diese Membrane? Gore-Tex ist aus 2 Schichten gefertigt. Eine besteht aus, jetzt pass auf, ein wunderbares Wort, Polytetrafluoreethylen, PTFE, und die andere aus Polyurethan, PU. Auf einen Quadratzentimeter kommen, und jetzt bitte aufgepasst, 1,4 Milliarden winzigster Poren. Diese feinen Löcher, und bitte Löcher in dicken Anführungszeichen, sind so dünn, dass ein Tropfen Wasser dagegen gigantische Ausmaße hat. Also stellt euch ungefähr so vor, die Pore von einer Gore-Tex-Membran wäre ein Kanaldeckel und der Wassertropfen, der wäre ein riesengroßer Zeppelin. Jedoch kann der Schweiß als Wasserdampf durch diese Poren entweichen und so entsteht eine Einbahnstraße. Also der Wasserdampf, der Schweiß kommt raus und Wasser von außen kommt nicht rein. Eine andere Alternative ist Sympatex Rain Shell. Bei dem Sympatex-Gewebe, es ist dreilagig, handelt es sich um recyceltes Material. Es ist frei von giftigen PFT und PTF. Es lässt sich auch wieder ohne Probleme recyceln. Außerdem sind die Nähte zusätzlich getaped, wind- und wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv. Wenn das Bergwetter unberechenbar ist, so findet die Hartschelljacke mit einem minimalen Packmaß auch an sonnigen Tagen garantiert einen Platz im Rucksack. Doch was ist jetzt der Unterschied zwischen Sympatex und Gore-Tex? Ganz einfach. Sympatex hat keine Poren im Gegensatz zu Gore-Tex. Aber wie kommt jetzt der Schweiß aus der Outdoor-Bekleidung raus? Ganz einfach. Sympatex kombiniert die Physik mit der Chemie. Der Druck fällt von der Innenseite nach außen hin ab. So nimmt ein Teil von Sympatex das Wasser aus und lässt sie nach außen verdunsten. Dazu bilden die Moleküle Ketten und schaffen so den Schweiß nach draußen. Eigentlich ganz logisch, wenn man nur draufgekommen ist, oder? Dann gibt es noch Out3. Out3 ist eine italienische Entwicklung, wurde aber dann gekauft von Columbia Sportswear aus den USA. Und Out3 ist auch eine atmungsaktive Membrane und Sie verhindert nicht nur das Eindringen von Wasser in den Schuh, sondern auch, dass sich das Obermaterial des Schuhs mit Wasser vollsaugt. Und da haben die Experten von Columbia auf einen speziellen Trick zurückgegriffen. Die verbinden die Outer-Membran direkt mit dem Obermaterial und dadurch kann kein Wasser eindringen. Die Atmungsaktivität bleibt dauerhaft erhalten und der Schuh bleibt angenehm leicht. Also was will man mehr? Eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Alternative, hätte ich einmal gesagt, oder? Und so ist es, dass viele verschiedene Hersteller verwenden unterschiedliche Membranen, zum Teil selbst entwickelt, zum Teil verwendet Sympertex oder auch Gore-Tex, das ist klar, die großen Namen, die es eben da gibt, das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Einen anderen Weg geht noch Jack Wolfskin mit Tapeless 2. Bei der Tapeless 2, die ist so gearbeitet, die Jacke, nämlich nach Zero-Tape-Design. Das heißt, es kommt kein Nahtabdichtungsband zum Einsatz. Ihr müsst euch überlegen, ungefähr pro Jacke 17 Meter Nahtabdichtungsbands. Und das kann man sich im Endeffekt sparen. Was ist der Vorteil daran? Ja, das herkömmliche Nahtband ist die schwächste Komponente bei der Konstruktion von wasserdichten und atmungsaktiver Outdoor-Bekleidung. Das Nahtdichtungsband muss verklebt werden. Und dadurch wird das Ganze besonders schwer, die Jacke. Die Atmungsaktivität leidet an diesen Stellen darunter Flexibilität und die Haltbarkeit. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, durch die Zero-Tape-Technologie durchsticht keine Nadel das wasserdichte, atmungsaktive Laminat, sondern nur den Oberstoff. Und so entsteht eine ununterbrochene Membranschicht, die frei von einer Perforation ist. Das ist natürlich schon ein besonderer, guter Einfall, der Jack Wolfskin da eingefallen ist. Und wichtig ist auch, dass du eben schaust, wie schaut es mit den Reißverschlüssen aus, also was für ein Material ist, den die Jacke oder die Hose oder der Schuh gefertigt. Dann ist natürlich auch wichtig, wie schwer ist das Ganze? Hat sie besonders viele Reißverschlüsse? Reißverschlüsse können ein Schwachpunkt sein, wenn es regnet. Also seht euch die Sachen genau an und auch daran denken, es ist nicht immer so, dass die besonders größte Wassersäule auch gleichzeitig die beste sein muss. In dem Sinn wünsche ich euch, dass ihr trocken durch den Herbst kommt. Viel Spaß beim Wandern, viele tolle Abenteuer draußen. Und wir sehen uns am besten draußen in der Natur. Macht's gut bis dahin. Pfiat'ing, Servus, euer Uli.